Schönen guten Abend. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem fünften Pop-up-Podium KI und Mensch. Wem gehört die Zukunft? Es ist eine Reihe, die wir letzte Spielzeit begonnen haben. Pop-up-Podium, das heißt, wir wollen Themen diskutieren, die auf unserer Bühne zu sehen sind. Wir möchten aber über die Stücke hinausgehen und in die Themen tiefer eintauchen mit Expertinnen und Experten und uns gemeinsam in einen Dialog begeben. Pop-up-Podium, das bedeutet auch immer neue Orte, also wir poppen irgendwo auf in der Stadt und wir sind heute hier zu Gast im Schloss Runkelstein und bedanken uns sehr herzlich, dass wir hier heute dieses Pop-up-Podium veranstalten dürfen. Schloss Runkelstein ist die sogenannte Bilderburg, wir sind auch umgeben von wunderschönen Fresken und das war für uns auch eine schöne Verbindung zum heutigen Thema. Bilder umgeben uns momentan oder immer von allen Seiten. Es sind Bilder, wo man sich aber die Frage stellen muss, immer mehr, was ist real, was ist fake, was ist noch von Mensch gemacht und gedacht und was ist schon KI generiert. Und ist es überhaupt noch wichtig, das zu unterscheiden in der Zukunft? Welche Macht bekommt oder welche Macht geben wir auch KI? Und diesen Themen möchten wir uns heute stellen. Wir möchten sie miteinander diskutieren und besprechen. Und wir tun das heute Abend mit zwei Gästen. Ich begrüße ganz herzlich Cornelia Stephan. Sie ist Philosophin, arbeitet an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, ist dort stellvertretende Institutsleiterin der Philosophie. Sie ist auch Mitglied der Ethikkommission der Universität und ihre Schwerpunkte liegen unter anderem in der Technik- und Kulturphilosophie. Und sie beschäftigt sich sehr mit kulturphilosophischen Fragen der künstlichen Intelligenz und deren Bedeutung für die Gesellschaft, auch im Hinblick auf den ethischen Aspekt. Und das war für uns auch das spannende Arbeitsfeld, um auch dann nochmal tiefer einzutauchen, demokratische, ethische Prozesse auch nochmal zu hinterfragen im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz.
Dankeschön.
Mit ihr ins Gespräch geht Matthias Vieheider, er ist Performance-Künstler, Musiker, Autor und Kurator unterschiedlicher künstlerischer Formate und beschäftigt sich auch im künstlerischen Bereich mit dem Thema KI, ist dort sehr interessiert und hat auch viele Fragen an Cornelia Stephan. Wir werden uns gemeinsam eben hineinbegeben in den Kaninchenbau unter Anführungszeichen und darüber nachdenken, eben was KI für unsere Gesellschaft, für uns bedeutet. Und ich freue mich eben schon auf eure Gedanken, auf dieses Gespräch und lade danach sehr herzlich ein, auch in den Austausch zu gehen. Also wir werden ungefähr 45 Minuten, werdet ihr gemeinsam sprechen und danach sind Sie herzlich eingeladen, auch Fragen zu stellen. Es gibt auf den Plätzen Kärtchen. Sie dürfen, wenn Sie wollen, dort Ihre Fragen aufschreiben und ich stelle sie dann stellvertretend für Sie. Oder es natürlich auch sehr gerne können Sie die Fragen dann auch direkt den beiden stellen. Schauen wir mal, wie es sich ergibt. Es wird auch das Gespräch tontechnisch aufgezeichnet und wird dann auch auf unserer Homepage nachzuhören sein. Also sehr gerne kann man das dann auch noch teilen und auch weitersagen. Dann freue ich mich und wünsche uns einen tollen Abend.
Ja, herzlich willkommen auch von unserer Seite. Danke für die Einführung, danke für die Einladung. Ich arbeite jetzt weniger künstlerisch mit KI, sondern bin eher ein Betroffener von den Möglichkeiten, die die KI jetzt eben auch im künstlerischen Bereich hervorgebracht hat. Und bin deswegen eben auch schon sehr gespannt, wie wir damit jetzt in Zukunft umgehen sollen oder umgehen können, umgehen müssen. Und glaube, dass mittlerweile wirklich fast jede von uns irgendeinen Moment hatte, einen Überraschungsmoment, einen Irritationsmoment, einen Schockmoment mit KI-generierten Bildern oder Videos oder mit KI-generierter Musik. Diese Musik, die wir hier gehört haben, falls ihr zugehört habt, ist tatsächlich keine echte Band, sondern eine KI-Band, die heißt The Velvet Sundown und hat zum Beispiel auf Spotify ungefähr 500.000 monatliche Hörerinnen, die veröffentlicht so im Jahr ungefähr 3 Musikalben und die Lieder haben ungefähr so 2 bis 3 Millionen Aufrufe. Das war für mich ein sehr irritierender Moment zwischen Faszination und Schock, als ich eben diese Band gehört habe, von der es im Übrigen sehr viele gibt, und mich dann sehr gewundert habe, wie gut die Musik tatsächlich mittlerweile geworden ist. Auf KI-generierte Dinge reingefallen bin ich auch jetzt einige Male. In meinem Fall war es so eine Schildkröte, die von so muschelartigen Parasiten gesäubert wurde. Ein Video von Meeresbiologen, die diese Schildkröte gesäubert haben. Und ich dachte mir, ja super, sehr, sehr gut, dass die das machen. Und dann habe ich immer mehr Videos gesehen von Schildkröten und dann auch von Walen und Delfinen, die da diese muschelartigen Dinger haben. Und die Videos wurden immer eigenartiger und dann irgendwann bin ich drauf gekommen, okay, das ist nicht echt, das ist KI. Und Cornelia, hattest du auch so einen Moment in der letzten Zeit?
Also unmittelbar kann ich mich jetzt an so ein Ereignis nicht erinnern, aber ich weiß, dass ich immer wieder mal im ersten Moment drauf reinfall, wenn ich scroll bei Instagram oder bei Facebook oder bei TikTok, dass man im ersten Moment so diesen Moment hat, ah wow, und dann ganz schnell irgendwie schnallt, das ist übertrieben oder das ist irgendwie zu weit weg von der Realität. Also sowas schon. Mich selber fasziniert mehr sozusagen die Frage der Möglichkeiten der KI, also wo vor allem so im medizinischen Bereich zum Beispiel, das interessiert mich wahnsinnig, was man da alles machen kann. Da merke ich schon, dass mich da das mehr sozusagen anzieht im Sinne von wirklich auch Fortschritt zu bewirken und nicht nur irgendwelche Klicks zu generieren, weil man halt ja großartige Videos produzieren kann, die dann Aufmerksamkeit erzeugen. Was mich jetzt vor kurzem so einem Aha-Moment, also es war jetzt kein Schock, sondern eher so eine Überraschung und Freude in diese Richtung erzeugt hat, war, dass es einer KI gelungen ist, ein Virus zu designen, das sozusagen in E. coli-Bakterien reingeht. Also Viren brauchen ja immer einen Wirt, damit sie leben, also leben, das ist keine wirkliche Lebensform, aber damit sie sozusagen existieren können. Und diese KI hat sozusagen ein Virus völlig neu geschaffen, das in ein E. coli-Bakterium reingeht und es schafft das sozusagen vom Genom her neu zu programmieren und das sozusagen zerstört dadurch. Und das ist wahnsinnig faszinierend für mich, weil natürlich das klar macht, wie vielfältig die Potenziale von KI sind im medizinischen Bereich, aber gleichzeitig auch, also gerade wenn wir jetzt an den Gaza-Krieg denken oder an den Ukraine-Krieg, diese Dinge können natürlich auch massiv missbraucht werden von Leuten, die nicht ganz so anständige Vorstellungen haben. Und das sind eher so die Dinge, mit denen ich mich beschäftige.
Ja, vielleicht bevor wir in die vor allem ethischen Fragestellungen hineingehen, könnten wir versuchen, mal diesen Status quo zu skizzieren. Wo sind wir jetzt in der Entwicklung? Es gibt ja natürlich schon viele, die sagen, ja, der absolute Roboter, der dann die Weltherrschaft übernimmt, steht kurz bevor. Auf jeden Fall erleben wir gerade jetzt eine unglaubliche Anhäufung an Bildern, an Videos, eben an Musik, an Texten, die KI generiert sind, eben diese generative KI, die imstande ist, mit Daten, die gesammelt wurden und die dann von der KI analysiert werden, neue Daten, also neue Medien, neue Textflächen zu erzeugen, ist gerade sehr, sehr aktiv und wird von ganz vielen Menschen auf der ganzen Welt verwendet, um zum einen ziemlich das Internet zu überfluten, um da eben, wie du gesagt hast, Klicks zu generieren, aber eben in vielen anderen Bereichen, die vielleicht nicht so sichtbar sind im Alltag, ist KI auch extrem weit entwickelt. Was sind da so die Bereiche, eben, mit denen du dich am meisten beschäftigt hast oder mit denen, wo du irgendwie das große Potenzial im Moment siehst?
Also vielleicht zu der Frage, wo wir mit KI im Moment stehen. Ich glaube, das ist eine wahnsinnig schwer zu beantwortende Frage, weil, wie wir alle wissen, haben wir es mit Blackbox-Modellen zu tun, die natürlich jetzt, wenn wir uns das anschauen mit dem Launch von 2022 mit ChatGPT, mit dem ersten Modell, natürlich große Sprünge gemacht hat. Also da sind wir schon wahnsinnig viel weiter fortgeschritten und das betrifft alle Bereiche. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem ChatGPT bleiben als Exemplar, dann kann man sagen, der Sprung, vielleicht, dass wir das irgendwie mal klären, der Sprung, der entstanden ist in der KI-Forschung, war 2010. 2010, also was ist da zusammengekommen? Da ist einmal der Faktor Datenmengen im Internet zusammengekommen. Also das Internet hat zu diesem Zeitpunkt eine Menge an Daten erreicht, die unüberschaubar war, weil natürlich alle irgendwie seit 20 Jahren darauf hingearbeitet haben, Daten zu digitalisieren. Das heißt, das eine war eine riesengroße Menge an Daten. Das zweite war, man hat angefangen, diese neuronalen Netze, die ja auch irgendwie in aller Munde sind, zu entwerfen. Also man hat sich sozusagen das Gehirn angeschaut, wie das funktioniert und hat versucht, mit der Struktur von KI neuronale Netze oder das Gehirn irgendwie sehr abstrakt, jetzt ist es nicht genau so, aber sehr ähnlich, zu kopieren. Also Sie kennen wahrscheinlich diese verschiedenen Schichten, die es gibt, diese verschiedenen neuronalen Verbindungen, also diese Knoten, diese Layers. Man hat, glaube ich, die Bilder mittlerweile im Kopf. Das war sozusagen der zweite Punkt. Und der dritte Punkt war, dass man angefangen hat, das auf eine Art und Weise zu trainieren, dass man plötzlich valide Ergebnisse bekommen hat. Und auch noch sozusagen ein technischer, ist jetzt vielleicht nicht so relevant für uns, aber sozusagen in der Technikentwicklung waren auch die Grafikkarten plötzlich so stark, dass man das auch sozusagen von der Leistung her gewährleisten konnte. Und das hat wirklich zum ersten Mal im Gegensatz zu den 60er Jahren, wo es auch schon Versuche gab mit KI, Sie werden wahrscheinlich den Weizenbaum kennen, der hat so ein Programm in den 60er Jahren gemacht, das heißt ELISA. Und das war so ein psychotherapeutisches Programm, wo Leute Fragen stellen konnten und sich psychotherapeutisch Hilfe holen konnten. Und es hat relativ gut funktioniert, aber man hat dann sozusagen, wenn man das System austricksen wollte, auch relativ einfach das System austricksen können und hat dann gemerkt, dass man es nicht wirklich mit einem Mensch, also ja, mit einem Therapeuten zu tun hat. Und dieser Sprung 2010 ist wirklich qualitativ ein Sprung, der nicht zu erwarten war. Also vielleicht so ein bisschen wie das, was du beschrieben hast, dieser Wow-Effekt, dass die Programmierer selber, die das erschaffen haben, sich gedacht haben, so Wahnsinn, was da jetzt quasi möglich ist. Aber eben auch mit diesem, sozusagen mit dieser Blackbox in der Mitte, weil eigentlich keiner genau weiß, was da sozusagen in diesen Layern passiert. Und jetzt haben wir sozusagen mit dem Launch von 2022, kann man sagen, ist das gestartet worden mit Parameter nennt man sozusagen die Knoten, diese Verbindungen, die in diesen Netzen sind, also das wären die Synapsen, könnte man sagen, im Vergleich zum Gehirn. Das ist mit 180 Milliarden Synapsen ist das gestartet worden. Und mittlerweile sind wir bei über, also mit dem neuen Modell von ChatGPT sind wir bei über einer Billion von Parametern. Und da merkt man jetzt, wir haben wahnsinnige Sprünge, aber wir erreichen jetzt auch eine Art von Grenznutzen. Also man merkt mal, das wird immer energiehungriger natürlich, weil diese Anfragen sind extrem energieintensiv, wenn wir von quasi fast einer Billion Parametern sprechen. Und sozusagen die Verbesserung wird immer kleiner. Und da merkt man jetzt auch, dass die KI-Modelle also dann nicht immer weiter fortschreiten können, einmal weil es sich einfach nicht ausgeht, weil das keiner finanzieren kann, aber auch weil der Nutzen nicht mehr so viel größer ist als bei den kleineren Modellen. Und da geht jetzt gerade die Bewegung eigentlich so ein bisschen zurück in Richtung effizientere Modelle, die Modelle anders zu gestalten. Und es gibt auch jetzt Launches mit nur 8 Milliarden Parametern, die aber neu strukturiert sind und so viel bessere Ergebnisse liefern als schon das erste ChatGPT-Modell. Also das ist nur so für ein grobes Gefühl davon, wo wir stehen. Ne?
Und nach wie vor ist es aber so, dass die KI-Tools Daten brauchen, und die Daten eben dann auf bestimmte Weise analysieren, Muster erkennen und anhand dieser Muster, die sie quasi sehen, sage ich jetzt mal, dann neuen Output generieren, oder?
Also ja, und das ist auch ein Problem, also wenn ich da einhaken darf, weil natürlich vieles von dem, was in den letzten, also seit 22, seit das gelauncht wurde, vieles von dem, was produziert wurde, wurde ja KI generiert. Und die KIs sind unterschiedlich gut. Das heißt, die Systeme speisen sich selbst auch mit ihren eigenen Outputs quasi. Und die sind auch nicht immer so großartig, wie wir wissen. Also so Menschen mit 5 Armen und ja, so die Schildkröte, die, keine Ahnung. Und das macht die Systeme natürlich auch anfälliger, dass sie halluzinieren noch zusätzlich und sozusagen, es ist so Trash in, Trash out. Also ja. Was man reingibt in das System, kommt auch wieder raus. Und desto offener die Systeme sind, desto anfälliger sind sie für Halluzinationen oder dass sie halt irgendeinen wahnwitzigen Stuss produzieren.
Ja, ja. Dieser Begriff Halluzination, den habe ich in meiner Recherche jetzt auch zum ersten Mal gehört, den finde ich fantastisch, weil ich dachte mir dann immer, ja, so die ChatGPT, spuckt dann halt was aus, aber jetzt stelle ich mir das so vor, wie wenn da hinten irgendwie die Maschine so halluziniert. Und es ist ja auch tatsächlich so, nicht? Die Maschine oder die Software weiß nicht, was sie tut. Sie hat keine Verantwortung. Sie kann nicht selbstständig denken in dem Sinne. Und theoretisch, also es gibt so Begriffe wie Bullshit-Maschinen, also der haut einfach raus, so quasi in der Hoffnung, wenn ich das jetzt so richtig formuliere, dass es eh stimmt, und wird dann von den Nutzer und Nutzerinnen dann zurechtgewiesen, dass etwas nicht stimmt, und kann dann eben dadurch trainiert werden und verbessert sich, ja. Beziehungsweise von den vielen Menschen, die auf der ganzen Welt vor Rechnern sitzen, die eben die KI dann trainieren, indem sie ihr sagen, was falsch ist und was richtig ist. Aber eben, wir sind noch weit davon entfernt, dass die KI dann wirklich eine Art eigenes Bewusstsein generiert, falls das überhaupt jemals der Fall sein soll. Oder verbessere mich, wenn ich da jetzt...
Nein, ich glaube, diese Spekulationen ums Bewusstsein, also die fallen für mich auch eher in den Bereich der Science Fiction, und ich halte es auch für gefährlich, dass man sich auf solche Fragen konzentriert, und ich weiß, es gibt auch im wissenschaftlichen Bereich diese Tendenz, dass man sich vor allem mit Fragen des Bewusstseins und wird diese General AI sozusagen sein, beschäftigt, aber ich halte das für wirklich gefährlich, weil das ist so weit weg noch von dem, womit wir es gerade zu tun haben, und wir haben wirklich Themen, die akut zu behandeln werden und die wir jetzt, von denen wir jetzt schon betroffen sind und wo es ganz wenig öffentlichen Diskurs dazu gibt, und deswegen lade ich immer dazu ein, gehen wir mal einen Schritt weiter weg von diesen Science-Fiction-Themen und beschäftigen uns mit dem, was uns jetzt schon sozusagen bedroht und beschäftigt. Und ich glaube, da gibt es viele Themen. Und was ich auch sozusagen zu bedenken geben möchte, weil wir ja diese Tendenz zur Anthropomorphisierung haben, dass wir dann immer sagen, die KI denkt, die KI entscheidet, und eben diese künstliche Intelligenz ist auch vom Begriff her manchmal ein bisschen schwierig, weil also es gibt ja den Yuval Harari, der dafür plädiert, dass man eher von einer fremden, also er sagt Alien Intelligence, spricht, damit es bewusster wird, dass es wirklich nicht darum geht, also oder dass die KI, so wie sie jetzt funktioniert, nicht, also die menschliche Intelligenz nicht ersetzen kann, weil sie tatsächlich völlig anders funktioniert. Also selbst mit der Struktur, die abstrakt einem Gehirn nachempfunden ist, muss einem klar sein, dass die sozusagen, das, was gemacht wird, sind Rechenprozesse und Algorithmen, das heißt mathematische Formeln. Und unser Hirn, wie wir alle wissen, arbeitet nicht mit mathematischen Formeln. Das arbeitet mit elektrischen Impulsen, mit chemischen Prozessen. Also es ist eigentlich viel, viel komplexer, und es ist eine völlig andere Grundstruktur irgendwie, wie das System funktioniert. Und deswegen haben wir es tatsächlich mit einer Alien Intelligence zu tun, die vielleicht irgendwann auch eine Art von Bewusstsein entwickeln könnte, aber natürlich gibt es hier keine biologische Basis, sondern wir sprechen hier von Lithium, von Kupfer, von Gold, also die Basis, auf dem dieses System arbeitet, ist keine biologische, organische Materie.
Ja, ja, ich habe da letztens so eine Studie auf ChatGPT. ChatGPT hat mir eine Studie empfohlen, deswegen Angaben ohne Gewähr, dass eben anhand dieser Studie wir Menschen allem, was spricht, eine Intelligenz zugestehen. Das fand ich ganz spannend. Und eben ChatGPT selbst spricht ja auch mittlerweile so freundlich und so nett mit uns, dass es einem schwerfällt, dann nicht eine Person vor sich vorzustellen, und kann ja auch die Stimme jetzt mittlerweile variieren und so weiter. Aber eben, ich glaube, dass das, beziehungsweise ist ja dann auch lustig, dass man sich, oder zumindest viele meiner Bekannten, sich dann gern bedanken bei ChatGPT. Und ChatGPT hat ja dann, also die OpenAI hat ja jetzt irgendwann mal gesagt, bitte nicht bedanken, weil das verbraucht ja auch sehr viel Energie. Und die, wenn man sich dann bedankt und ChatGPT sagt dann, ja, kein Problem, gern geschehen, dann ist da schon wieder, was weiß ich, wie viel Strom weg.
Ja, also diese Tendenz zur Anthropomorphisierung ist irre. Also vielleicht noch zu diesem Aspekt mit der Energie, weil ich das vorher schon kurz angesprochen habe. Also nur damit wir klarkriegen, also das klingt relativ wenig, wenn wir uns die Zahlen anschauen, was eine einzelne Anfrage für einen Chatbot quasi an Energie frisst. Aber es ist, also wirklich diese Dinge sind explodiert und wir haben irgendwie 200 Millionen Nutzer täglich von ChatGPT-Anfragen. Und wir wissen ungefähr, dass nur fürs Training selber von dem letzten ChatGPT-Modell ist das ein Stromverbrauch von einer Kleinstadt über ein Jahr. Also das sprechen wir wirklich von, und das ist ein Modell. Also wir haben ja mittlerweile, wir haben von DeepSeek, wir haben Mistral, wir haben von Claude, also es gibt so viele Modelle, und da reden wir jetzt nur von den Chatbots. Also es gibt ja nicht nur Chatbots, es gibt ja unendlich viele KI-Modelle, und es gibt auch immer mehr Möglichkeiten, relativ einfach selbstständig KI-Agenten zu erstellen. Also ich kann relativ einfach einen KI-Agenten erstellen, wenn ich das will, und Sie alle können das, wenn Sie sich auf YouTube informieren, wie das geht, ist das relativ einfach machbar. Und das ist sozusagen eine Masse an Anfragen, die da generiert wird täglich, die ein Wahnsinn ist eigentlich. Man spricht auch mittlerweile schon fast von einer Art Tod des Internets, weil die Anfragen immer häufiger über die Chatbots laufen und nicht mehr die Google-Suche quasi den Leuten so anstrengend ist, weil sie dann halt die Texte lesen müssen, und vielleicht ist dann bei der ersten Seite, finden sie nicht das Gesuchte, sondern dann müssen sie auf die zweite, dritte Seite gehen. Und das heißt, das ist einfach einfacher und gemütlicher, wenn man das über den Chatbot macht. Aber man muss sich einfach klar machen, eine Google-Anfrage, also oder umgekehrt, eine Chatbot-Anfrage über ChatGPT zum Beispiel im Gegensatz zu einer Google-Anfrage ist 3-mal kostenintensiver. Also das wirkt vielleicht wenig, aber das sind große, also in der Summe sind das riesengroße Zahlen.
Weil du über den Tod des Internet gesprochen hast, es gibt ja diesen Begriff des Slops, so quasi Müll, KI-generierter Müll, der eben das Internet überschwemmt, oder?
Ja.
Müll?
Kann man Müll? Ja, Müll, ja. Ja.
Und da habe ich mich jetzt eben ein bisschen reingesteigert, da in dieses Slop-Phänomen, das eben vor allem Kreativbereiche betrifft, eben wie Bildgestaltung, wie Textgestaltung, wie Musikgestaltung, aber eben vor allem auch Medienberichterstattung. Gerade wenn wir über Medien sprechen, es gibt Unmengen an YouTube-Kanälen, die voll sind mit Videos, die so tun, als wären sie Nachrichten, und teilweise sehr reißerische Titel haben und teilweise sehr, sehr reißerische Informationen anpreisen, die komplett erfunden sind, wie zum Beispiel Boris Becker ist tot in der Überschrift oder weiß nicht, ja, VBB werden verkauft und eben von Leuten geklickt werden, weil wenn jemand ein Video sieht mit Boris Becker ist tot, dann denkt er sich vielleicht, ah okay, ist das jetzt eine Eilmeldung, jetzt klicke ich drauf. Im Video selbst ist dann irgendein, sagen wir es, nennen wir es Bullshit-Text, dass Boris Becker ein Tennisspieler war zum Beispiel. Und von diesen Nachrichtenseiten gibt es extrem viele, die eben teilweise auch wirklich dann Nachrichten verbreiten, die komplett falsch sind und die Leute es dann wirklich auch glauben. Und ein Beispiel, das ich da sehr amüsant fand, war, da gibt es eine Meldung über eine amerikanische Politikerin, die irgendwie mit jemandem spricht und dann steht so and what she did then was unbelievable und dann schreibt jemand in den Kommentaren ja, das ist Fake News, weil eigentlich ist es nicht die Politikerin, sondern es ist die andere Politikerin. Ich habe das in einem YouTube-Video gesehen und das YouTube-Video gibt es eben nochmal. Es gibt dasselbe Video, nur mit einer anderen Politikerin, die das macht. Und eben dieser Slop, dieser Nachrichtenmüll, der manchmal amüsant ist oder schräg oder weird, kann extrem krasse Auswirkungen haben, wo wir eben dann in dem Bereich wären der Konsequenzen, die fatal sein können für jetzt nicht nur die Literatur und die Musik, darüber können wir noch sprechen, aber eben auch gerade für Meinungsbildung, für Demokratie, für Bildung ganz allgemein. Wo siehst du da so die Hauptrisiken?
Also für die vielleicht um das ganz sozusagen banal runterzubrechen, für die demokratische Willensbildung braucht es ja eigentlich Öffentlichkeit. Und was wir erleben seit Jahren, ist sozusagen eine Verlagerung von den klassischen Medien hin zu Social-Media-Kanälen. Und eigentlich muss man mittlerweile konstatieren, dass vor allem auch in den jüngeren Generationen sich die Meinungsbildung völlig ins Digitale, auf die Social-Media-Kanäle verschoben hat. Und da haben wir schon das Problem, dass wir halt wissen, dass die Social-Media-Kanäle alle mit KI im Hintergrund arbeiten, eben um Klicks zu erzeugen, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und auch mittlerweile mehrere Fälle bekannt geworden sind von Einflussnahmen von diesen Seiten. Also jetzt gerade wieder mit den Wahlen in Deutschland konnte man das gut nachweisen, dass AfD-Inhalte bevorzugt gezeigt worden sind und also auch viel häufiger gezeigt worden sind als andere Parteien. Und ich meine, da haben wir schon ein Riesenproblem, wenn das unsere neue Öffentlichkeit ist, die aber sozusagen diese Infrastruktur ist in den Händen von amerikanischen, chinesischen Anbietern, wenn man so will, wie wir damit umgehen, mit dieser Manipulation oder auch mit diesem Machtmissbrauch oft, der ja leider nicht immer sozusagen zeitgerecht erkannt wird, sondern oft erst dann Monate danach wird das dann aufgedeckt oder irgendwie vorher hat man mehr oder weniger nur so einen Verdacht, aber man kann es nicht nachweisen. Und ich glaube, da haben wir schon ein Riesenthema, sozusagen, dass wir diese Infrastruktur in Europa nicht haben und das auf diesen Plattformen stattfindet. Ja.
Es gibt ja diesen AI-Act von der EU, der 2024 in Kraft getreten ist, oder? Der im Wesentlichen vor allem besagt, dass jegliche KI-generierte Info oder jegliches KI-generierte Produkt muss als solches gekennzeichnet werden. Wie schätzt du das ein? Wie funktional ist das? Wie ist das in dem Fall, wo jemand irgendwo auf der Welt auf Instagram ein KI-Video hochlädt, das er nicht als KI generiert, kennzeichnet und das wird dann in Europa auch angeschaut und man fällt rein oder kannst du uns da ein bisschen erzählen, wie dieser AI-Act versucht, das zu regulieren und wo da die Schwierigkeiten sind?
Also zunächst einmal muss man leider sagen, dass die EU hier sehr, sehr weit abgeschlagen hinter China und den USA zurückliegt, was die KI-Entwicklung betrifft. Und ich meine, jeder, der die großen Konzerne kennt mit Namen, weiß, dass das keine fast weitestgehend nicht in Europa angesiedelte Firmen sind. Und es gab sozusagen zu dem Zeitpunkt, wo der AI Act entwickelt wurde, auch sofort Aufschreie in diese Richtung, dass das sozusagen die Entwicklung in Europa noch weiter verschlechtert, weil natürlich von Anfang an diese Transparenz, Datenschutz und so weiter Klauseln eingehalten werden müssen. Ich glaube, dass das, es mag auch stimmen, also es mag vor allem stimmen für die kleineren Entwickler, die weniger Ressourcen haben, für die ist das natürlich eine größere Hürde, für eine große Firma sollte das jetzt nicht die Katastrophe sein, aber ich glaube, es ist ein wichtiges Zeichen auch in unserem globalen Wettbewerb zu sagen, wir bestehen darauf, dass wir von Anfang an sozusagen die Ethik irgendwie da mit reinkriegen, weil sozusagen wir wissen auch von jetzt schon von der Forschung in den KI-Bereichen, dass es wahnsinnig schwer ist, auch nachträglich sozusagen die KI da irgendwie reinzustopfen, wenn das nicht von Anfang an sozusagen im Design Thinking mäßig damit rein konstruiert wurde vom Prinzip her. Und ich glaube schon, dass die Gefahren einfach auch, wenn wir an Kriege denken und was da möglich ist in Bezug auf künstliche Intelligenz und Waffen, ob das Drohnen sind oder biologische Waffenentwicklung oder auch die Kriegsführung an sich mit einer künstlichen Intelligenz, dass wir uns diesen Fragen einfach von Anfang an stellen sollten und dass das die einzige Möglichkeit ist, wie man das wirklich reinkriegt. Und die USA, es ist weitestgehend ein Wild West-Geschichte, man kann da machen, was man will, da gibt es fast überhaupt keine Regulatorien und die Auswirkungen sind jetzt vielleicht noch nicht so fatal, weil wir noch nicht an dem Punkt sind, wo das so massiv in alle Systeme eindringt. Aber wenn wir mal diesen Punkt sozusagen überschritten haben, dann nachträglich das entlaufene Pferd irgendwie zurückzuholen, ich glaube, das wäre fatal.
Also ist schon auch für dich diese Regulation und eben die Kennzeichnung von KI generierten Inhalten, Produkten. Ich habe jetzt einen Artikel gelesen über die Authors Guild, also so die Autorinnenvereinigung in Amerika, die anscheinend den Vorschlag gemacht haben, Bücher zu kennzeichnen, die von Menschen geschrieben sind. Das fand ich auch irgendwie amüsant. Da steht dann oben Made by a Human, anstatt eben die KI-generierten Bücher zu kennzeichnen. Also so diese Kennzeichnung, Transparenz, was ist für dich noch absolut essentiell, um eben eine Ethik zu etablieren, die quasi uns vor der Apokalypse oder
ja, ich meine, der AI Act ist ja nicht nur eben die Transparenz über AI oder dass da AI drinnen ist oder dass das ja gekennzeichnet werden soll, sondern da sind ja alle möglichen Fragen des Datenschutzes geklärt. Und also jetzt nur mal, um das anschaulich zu machen, wenn diese Fragen nicht geklärt sind und die Daten völlig zugänglich sind, weil es hier keine Einschränkung gibt und die können sehen, ob du sagen eine familiäre Vorbelastung für Krebs hast und dann sozusagen kann die Versicherung dich abweisen oder man sieht, du hast schon mal irgendwie bei einer Bank keinen Kredit gekriegt und auf dieser sozusagen Historie wird der nächste Bankkredit oder die nächste Bankkreditanfrage irgendwie gestellt oder man sieht, du bist in der Gewerkschaft und ist vielleicht irgendwie nicht in deinem Sinne oder in anderen Ländern, wo irgendwie Homosexualität ein Problem ist, sollte man das vielleicht nicht an die große Glocke hängen. Also das sind schon sehr viele Fragen, die damit sozusagen reguliert werden, die jedem Einzelnen vielleicht nicht im ersten Moment einfallen, aber die damit mitreguliert werden und die unsere Persönlichkeitsrechte schützen. Und ich glaube, also das sind Selbstverständnisse für uns, die wir im Alltag für völlig normal halten. Man musste das halt regulieren jetzt für die KI. Aber das sind jetzt keine Dinge, die neu erfunden worden sind, sondern es sind eigentlich Dinge, die für uns völlig normal sind im Alltag. Nur man musste das halt jetzt sozusagen auf die KI umlegen.
Wer kann oder wer hat oder wer sollte die Verantwortung haben für Inhalte, die dann eben auch zu schadhaften Konsequenzen führen, zum Beispiel Fake News. Sagen wir, ein Fake News Artikel wird über einen Blog geteilt oder über eine Fake Nachrichtenseite. Sagen wir, ein Fake News Artikel wird als Text auf Social Media geteilt. Sind es da die Plattformen, die das zulassen? Oder sind es tatsächlich die einzelnen Nutzer und Nutzerinnen, die das ausführen?
Also ich glaube schon, dass die Verantwortung vor allem bei den Plattformen liegt, beziehungsweise auch ganz klassisch gedacht, wie das bei den klassischen Medien, dass das durch eine Redaktion durch muss, dass das kontrolliert werden muss, dass das genau so sozusagen umgelegt werden muss, auch auf die digitale Welt. Also es gibt da eine Verantwortung und ich finde, die liegt in den Händen derjenigen, die diese Plattform betreiben oder die einen Kanal oder einen Blog haben. Und im besten Fall ist es ja auch so, dass wenn das Vertrauen wenn man merkt, da wird irgendwie Schundluder getrieben, geht das Vertrauen ja auch flöten. Und ich meine, ja, man kann da irgendwie schon drauf hoffen und vertrauen, dass die Leute sich dann auch abwenden von sowas. Also man hat das bei den klassischen Medien gesehen, also auch die unter Anführungsstrichen Misswirtschaft während der Corona-Krise. Viele haben sich abgewendet deswegen und sind jetzt eben auf diesen alternativen Medien unterwegs. Aber ich würde das nicht so generell verteufeln. Ich glaube, das ist, also man sagt dann oft die Schwurbler und die Fake-Medien oder was auch immer, aber viele von denen machen wirklich gute Arbeit. Und ich glaube, da etabliert sich gerade so eine zweite Welt. Und ich möchte nicht abstreiten, dass es da auch viel, viel Mist gibt und auch in eine falsche Slop. Richtung gehen kann. Ja, Slop, ja. Aber ich glaube, das ist halt ein Prozess, der sich gerade verändert, wo sich Medienlandschaften verändern.
Und du, sofern ich das eben in Interviews gelesen habe, plädierst auf jeden Fall für ein gesteigertes Reflexionsverhalten, sowohl der einzelnen BürgerInnen als eben auch auf Bildungsebene, auf medialer Ebene, um möglichst alle zu sensibilisieren, unterscheiden zu können, mit was man es eben zu tun hat, wenn man etwas konsumiert, oder?
Ja, also ich bin ja also auf der Universität von Anfang an relativ schnell konfrontiert gewesen mit dem, was ChatGPT verursacht hat. Also wir haben schon im ersten Semester dann die Abschlussarbeiten gehabt mit ChatGPT. Da war dann relativ schnell sozusagen als Leserin klar, der Student, der noch vor zwei Semestern irgendwie Arbeiten abgegeben hat, die grammatikalisch inkorrekt waren, er schreibt plötzlich wie Goethe. Und man wusste irgendwie, da stimmt was nicht, aber man kann es ja nicht nachweisen. Man kann es bis heute nicht. Also die Programme, die versuchen, das nachzuweisen, dass das KI generiert sind wirklich schlecht. Also das funktioniert nach wie vor sehr schlecht. Und das war natürlich ein Riesentheater, nicht nur an unserer Uni, sondern generell, so im Bildungskontext, natürlich auch in den Schulen. Wie geht man jetzt mit dem um, dass plötzlich alle, und ich meine, man kann es ja auch nachvollziehen, wenn man statt irgendwie 3 Wochen in der Bibliothek zu sitzen und sich Recherchearbeit, Formulierungen überlegen, strukturieren und so weiter, und das kann man haben in 3 Stunden, so, dann macht man das wahrscheinlich. Ja. Und ich habe dann von Anfang an, ich bin dann ganz schnell gewechselt zu mündlichen Prüfungen wieder und habe das aber auch als Chance gesehen, weil mein Zugang schon seit längerem war, dass wir eine viel zu starke Fokussierung auf diese Schreib- Kultur haben bei uns an den Unis oder generell im Bildungskontext. Also man hat irgendwie, es ist der Goldstandard, diese Seminararbeiten, die Bachelorarbeiten, die Masterarbeiten, und es scheint so zu sein, als hätte sich irgendwie die Idee durchgesetzt, man könnte nur lernen und klug einen Master abschließen, wenn man eine Masterarbeit schreibt. Und ich glaube, das ist auch so von Bildung, von der Bildungsidee eigentlich völlig daneben. Ich glaube, spätestens mit Howard Gardner wissen wir, dass es 7 Intelligenzen gibt, wahrscheinlich noch mehr, und dass es auch mindestens 7 Arten gibt, wie man lernen kann. Und ich glaube, das eröffnet auch Perspektiven zu sagen, wir können ja einen anderen Zugang wählen. Und ich glaube, für den Bildungskontext ist das jetzt wirklich eine Frage, wie wir das System neu denken. Weil, also so können wir nicht weitermachen, das führt sich ad absurdum. Aber ich glaube, es kann einen Reflexionsprozess auslösen, um sich die Frage zu stellen, welche Kompetenzen sind uns überhaupt wichtig? Also was sind denn die Kompetenzen, die uns wichtig waren, warum uns diese Seminararbeit so zentral geworden ist überhaupt in unserem Bildungssystem? Und das liegt daran, dass man sich halt vertiefen muss in ein Thema, dass man irgendwie Frustrationstoleranz lernt, wenn man halt sich in Texte einarbeiten muss, dass man geduldig sein muss, dass man Konzentrationsfähigkeit lernt. Aber ich glaube, wenn man sagt, das sind die Kompetenzen, die dadurch erworben werden, findet man auch viele andere Wege, wie man diese Kompetenzen erwirbt. Und ich glaube, dass diese KI-Revolution, wenn man so will, uns eigentlich dazu einlädt, neue Kulturtechniken zu entwickeln, wie wir im Bildungssystem damit umgehen wollen, wie wir in der Arbeit mit dem Thema umgehen wollen, wie wir in einer Demokratie mit diesem Problem von diesen Social-Media-Kanälen umgehen wollen. Und diese Fragen sollten wir eigentlich jetzt permanent öffentlich diskutieren, weil uns die jetzt schon betreffen und weil der Zug sonst abfahren wird, ohne uns.
Also, weil es auf jeden Fall in Richtung eines Miteinanders, also Mensch und Maschine, gehen wird, oder? Und wir eben uns einfach bestmöglichst darauf einstellen und vorbereiten sollten. Würdest du das unterschreiben?
Ja, also ich glaube, ich gehöre nicht zu diesen Science-Fiction-Fantasten, die davon ausgehen, dass in 10 Jahren alles nur noch quasi mit KI läuft. Ich glaube, das macht nicht in allen Bereichen Sinn. Also es gibt jetzt zwar so diese Tendenz oder das Gefühl dazu, dass in alle Bereiche die KI eindringt, aber ich glaube, es ist die KI nicht in allen Bereichen sinnvoll. Und es wird sich in vielen Bereichen, wo sie nicht so sinnvoll ist, wird es so kleine Bereiche geben, wo die KI sozusagen auch eine Rolle spielt. Und es wird in anderen Bereichen, wird sie den Arbeitsmarkt völlig, völlig verändern. Also ich glaube, da muss man ein bisschen differenzierter drauf schauen. Diese Vorstellung, alles wird KI sein, ist eigentlich völlig absurd. Also ich denke, ich habe gestern habe ich irgendwie gesehen, es gab diese Volleyball-Turniere in Milano. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es gewünscht ist von irgendeiner Gesellschaft, dass solche Sportveranstaltungen irgendwann von irgendwelchen KI-Teams geführt werden. Also es gibt einfach Dinge, da macht das überhaupt keinen Sinn, dass man KI sozusagen nutzt, dass man diese Energie verschwendet für das, weil das einfach vom Prinzip her völlig andere Systeme sind, ja.
Wobei ich einige Fußballspiele von Robotern gesehen habe. Ja. Das war eigentlich ziemlich cool.
Ja, ich kann mir vorstellen, ich glaube auch, dass das, also ich könnte mir das vorstellen, dass es vielleicht so für ein kleineres Publikum sowas gibt, dass man dann Roboter, die eigenen trainierten Roboter gegeneinander antreten lässt. Aber ich glaube nicht, dass der Fußball oder das Volleyballspiel verschwinden wird.
Denke ich auch nicht. Diese Roboter-Fußballspiele waren besonders witzig, weil die Roboter halt eben noch sehr schlecht Fußball spielen und die ganze Zeit hingefallen sind. Was ich so eben im künstlerischen Bereich, also eben vor allem im Literatur- und im Musikbereich, in denen ich künstlerisch zu Hause bin, beobachte, vor allem eben unter Bekannten, Freunden, Freundinnen, ist so eine Mischung aus Zukunftsangst, Panik und Optimismus. Und teilweise ein ziemlich eigenartiger Optimismus, den man sich erstmal ausdenken muss. Die Zukunftsangst ist im weitesten Sinne eben die, dass die Leute sagen, naja, wir werden einfach ersetzt. Eben, wenn jemand zu Hause ein paar Softwares bedienen kann und super Musik macht, dann braucht es mich nicht mehr, der irgendwie Musik studiert und ein Instrument lernt und dann Wochen im Studio verbringt und so weiter. In der Literatur genauso. Es gibt KI-Romane von Menschen, die die KI bedienen. Da gibt es eben Menschen, die quasi mit der KI jede Woche 5 Romane veröffentlichen und die dann auf Amazon als E-Books verkaufen und damit gut Geld verdienen. Also warum sollte ich dann 3 Jahre einen Roman schreiben, wenn das die KI in einer Stunde kann? Und der Optimismus ist zum Beispiel jener der Musiker, Musikerinnen, die sagen, naja, ist eigentlich super, wenn ganz viel KI-Musik überall alles überschwemmt, weil die Leute dann sich umso mehr sehnen nach wirklich echter Musik. Und wo findet die wirklich echte Musik statt? Bei Konzerten, weil da tatsächlich im Moment noch ein lebender Mensch mit einem gebauten Instrument Musik macht. Und in der Literatur fand ich ganz amüsant, eine befreundete Schriftstellerin, die Raffaela Edelbauer, die sich sehr mit KI beschäftigt hat, auch einen Roman geschrieben hat, wo KI eine zentrale Figur spielte, Dave heißt der Roman, die unterscheidet zwischen guter und schlechter Literatur, wobei sie sagt, die gute Literatur ist sehr ausgeklügelt, sprachlich, sehr kompliziert gearbeitet, inhaltlich, maximal vielschichtig. Die schlechte Literatur ist, sagen wir es im weitesten Sinn, banal. Und sie sagt dann, okay, es gibt im Moment mehr schlechte Literatur als gute Literatur. Die KI, die jetzt neue Literatur generiert, basiert auf dem Großteil von schlechter Literatur. Also ist die KI-generierte Literatur infolgedessen eben auch schlecht. Was heißt, dass es immer mehr schlechte Literatur gibt und die gute Literatur dann umso besser zur Geltung kommt. Das fand ich irgendwie auch einen schrägen Optimismus, der zumindest für Sie gut funktioniert.
Ja, also ich, um bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben, von dir selber, ich glaube, dass alles richtig ist. Also ich glaube, es wird reine KI-erzeugte Musik geben, es wird KI als Assistenz gemeinsam mit Musikern sozusagen Musik generieren und es wird weiterhin das klassische Gitarrenkonzert geben, so wie das auch schon vor Jahren mit der Techno-Szene war. Da kam die Techno-Musik und alle haben gedacht, so quasi die Musik wird sterben und jetzt merkt man halt, es ist halt ein Zusatz. Manche mögen Techno, manche arbeiten mit Techno und trotzdem gibt es irgendwie die alte Musik auch. Und ich glaube, das gilt auch fürs Schreiben. Man wird wahrscheinlich so, ja, diese Trivialliteratur wird KI erzeugt, weil es halt leicht geht, aber es wird wahrscheinlich auch exzellente Literatur geben, sozusagen in Kollaboration mit der KI. Ich sehe auch nicht, warum das nicht gehen soll. Also so Inspiration, Formulierungen, Ideenfindung wird ja jetzt schon viel genutzt. Und halt auch weiterhin das selber Schreiben, die eigene, ganz originäre Auseinandersetzung eines Schriftstellers mit sich selber, mit der Welt, was auch immer.
Das, was KI im Moment noch fehlt und vermutlich eben weiterhin fehlen wird, ist ja eben das rein menschliche, der Schmerz und das Weinen und die seelischen Zerrüttungen und die Fehler, das Bruchhafte, das Störende, wobei. Und wer weiß, vielleicht irgendwann hat KI dann dieses den Weltschmerz dann auch, spürt sie denn auch? Im Moment sind wir noch nicht so weit. Wir sind auf jeden Fall so weit, dass wir schon am Ende der Zeit angelangt sind. Und ich wollte jetzt da schließen mit einem Satz, den ChatGPT uns vorgeschlagen hat. Also ich habe natürlich ChatGPT gefragt, was wir diskutieren sollen. Und er hat das dann sehr schön so in A und B dialoghaft ausgearbeitet. Und der letzte Satz, den ich jetzt sagen soll, der geht so: Und vielleicht ist das Schönste an der Zukunft, dass es sich nicht programmieren lässt, sondern nur gemeinsam erfinden.